Verena!
Ja, ich höre dich.
Sehr gut. Ich wollte hier nochmal testen, wo... Das ist ja wieder die geilste Situation ohne Gleichen hier. Oh, warte, ich stabenzel mal einmal zurück. Da sitzen wir ernsthaft im selben Haushalt, wo ich dich hier schon besuchen gekommen bin heute und müssen in getrennten Zimmern. Ich sitze im Erdgeschoss und Verena sitzt oben. Aber du hörst mich. Hörst du, wenn ich laut rede, mein zartes Stimmchen bis oben?
Tatsächlich kann ich deine zarte Stimme bis hierhin noch hören.
Ich wäre ja eigentlich davon ausgegangen, dass du sogar aus Mülheim mein zartes Stimmchen bis hierhin hörst. Aber das bis jetzt noch nicht. Jetzt kannst du dann immer mein zartes Stimmchen hier hören, Verena.
Mike, das ist sehr lustig, weil ich es wirklich höre. Es doppelt einmal aufs Ohr übers Telefon und einmal möchte unten jemand rumschreien.
Okay, dann versuche ich heute ausnahmsweise mal leise zu sein.
Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast.
Yeah!
Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike.
Hello, 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 buddy peoples and welcome back. Es ist Donnerstag und hier sind Mike und Verena für euch.
Hallo.
Ja, heute in ganz ungewohnter Konstellation. Wie gesagt, ich bin Verena ja diese Woche besuchen gefahren. Und wir mussten dann logischerweise auch unseren Podcast hier zusammen aufnehmen. Aber weil es sonst auf den Mikros halt gegenseitig hallt, wenn man sich gegenüber sitzt, ja, haben wir uns einfach mal in getrennte Räume gesetzt und telefonieren jetzt, obwohl wir nebeneinander sitzen. It's so fucking lovely.
Ich habe noch nie innerhalb meines Hauses telefoniert. Das ist voll cool.
Mensch, was wir hier für Erfahrungen gemeinsam machen und teilen können. Very, very beautiful. So, und wir müssen jetzt in dieser Folge auch nochmal über Sailor Moon reden. Das ist so unfucking fassbar witzig, denn wir spulen jetzt noch einmal zurück und gehen in die Folge von letzter Woche Donnerstag. Da haben wir ja über Sailor Moon Crystal, nicht Eternal. Dieses Mal möchte ich den Fehler vermeiden. Eternal Sailor Moon, also die dritte Staffel von Sailor Moon Crystal gesprochen. Und wir dachten nämlich, das wäre die Staffel, die jetzt als Filme rauskommt. Aber es ist schon eine Staffel weiter. Die dritte Staffel von Sailor Moon Crystal gibt es schon. Und da wurden wir nämlich richtig zusammengestaucht von Michi, der uns eine beautiful Sprachnachricht geschickt hat.
Ich als fleißiger Otaku-Podcast-Hörer habe natürlich heute Morgen schon euren Podcast gehört und wollte nochmal ganz kurz wegen Sailor Moon Crystal einhaken, weil wir uns ja nur kurz geschrieben haben. Mike, du hast, glaube ich, einen kleinen Dreher drin gehabt, weil die dritte Staffel gibt es ja bereits, die mit Sailor Saturn und mit Mistress Nine und so weiter, die gibt es ja mittlerweile schon. Das, was ja jetzt verfilmt wird, ist ja die vierte Season, also Eternal, sprich mit Pegasus, Chibiusa und dem ganzen Shit. Kurzer Hintergrund, so mit Charakterdesign, also als die ersten zwei Crystal-Staffeln damals rausgekommen sind, war der Aufschrei riesig. Die haben ja Crystal komplett im Netz verrissen. Das war ja brutalst. Also ich glaube, die Macher, also gerade Toei, haben sich da schon ein bisschen mehr erhofft an positivem Feedback. Und die ersten beiden Staffeln waren ja so zerrissen, zu viel CGI, die sahen alle so ungesund aus, das Charakterdesign hat nicht gepasst, zu viele Animationsfehler, dann hatten die nicht dieses klassische, wie in den 90ern halt, diese Attacken und so weiter. Und wenn du dir mal die Kommentare zu den ersten beiden Staffeln anguckst, das ist wirklich übel. Die Fans haben das ja mega boykottiert. Die Anlehnung an sich war ja damals sehr stark daran, dem Manga gerecht zu werden. Und das haben sie halt... Ja, an sich, wenn man rein auf dem Papier das mal betrachtet, haben sie das schon relativ gut hingekriegt. Aber die Fans wollten das halt einfach gar nicht haben. Und dann war ja der Aufschrei riesig. Dann kam Season 3. Und das ist ganz krass, weil da das Charakterdesign sich hier komplett verändert hat. Das Charakterdesign hat dann der übernommen, der Pretty Cure. Pretty Cure ist ja auch ein riesen Magical Girl-Universum, was ja auch schon seit mehreren Jahren irgendwie existent hat. Auf jeden Fall hat der damals das Charakterdesign übernommen und dann sahen die halt fast alle aus wie hier bei Pretty Cure. Und da haben die Fans gesagt, mega, es geht doch, super, alles cool. Und es waren die Attacken wieder da, es waren die Verwandlungsszenen wieder da, wie früher, als ja dann auch Uranus Neptun kam. Auch da waren komplett die Transformation sagen, aber die Verwandlung komplett identisch. Und das ist das, was die Leute dann auf einmal so gehypt haben, weil das Feedback zur dritten Staffel mega gut war. Und jetzt in den Filmen, was ja die vierte Season abgebildet ist, haben die sich ja vom Charakterdesign die eingekauft, die ja, ich glaube, für die ersten zwei Staffeln zuständig war. Beziehungsweise, also für die Season 2 weiß ich safe, dass es die ist. Die haben sie sich wieder ins Boot geholt. Die Dame, die damals das Charakterdesign für Staffel 2 gemacht hat, war auch zuständig für das Anime-Charakterdesign bei Wedding Peach. Und das siehst du ja auch. Wedding Peach ist ja vom Ding her, jetzt mal unabhängig, dass es einfach auch eine Magical Girl-Serie ist, aber Wedding Peach ist ja einfach nur das Abziehbild von Sailor Moon gewesen, weil es komplett das gleiche Charakterdesign hatte. Und die haben sie sich wieder zurückgeholt. Klar, es ist nicht 1:1 wie in den 90ern, aber die haben schon mehr Ähnlichkeiten, also auch was die Verwandlungen angeht, was die Attacken angeht. Die richten sich halt nach dem, was die Fans wollen im Endeffekt. Und deswegen sehen die tatsächlich so aus, wie sie heute aussehen. Und die Sailor Moon Crystal Eternal Variante, also der Film heißt ja Eternal, ist im Endeffekt das Produkt der Fans. Alle haben geschrien, nee, das ist nicht Sailor Moon. Sailor Moon in den 90ern war geiler. Warum haben die keine richtigen Attacken mehr? Bla bla bla. Die haben sich alle beschwert wie die Blöden. Und das hat man ja dann immer mehr angeglichen. Also guckst du dir Season 3 an, ist es schon wieder viel mehr 90er angehaucht, wie jetzt im Vergleich zu den ersten zwei Staffeln. Und klar, es ist halt die Erzählung vom Manga, die hergenommen wird. Aber das ist halt einfach in den Köpfen der Leute, ist es so, die Masse möchte das. Die Masse möchte einfach eine gewaschene Version des 90er-Cartoons mit der Handlung des Mangas. Und das ist tatsächlich das Produkt. Was tatsächlich die Musik angeht, da bin ich voll und ganz bei dir. Ich finde, bei der Crystal-Version, das ging mir aber allgemein ab, mir fehlt so ein bisschen dieses Bam. Also allein, wenn ich an diese Ding denke, diese Violinstücke mit Sailor Saturn, mit Sailor Uranus, Neptun in der Verwandlung und so weiter, sowas fehlt halt. Was sie jetzt haben, ist halt alles eher so Gefiedel, ne? Das ist so Fahrstuhlmusik, da kommt nichts rüber. Da fehlt mir auch jegliches Ding irgendwie.
Ihr merkt schon, ganz interessante Ansichten der Michi und wir, Verena und ich, haben dann nämlich gestern nochmal die dritte Staffel auch geschaut von Sailor Moon Crystal. Was heißt nochmal? Also für mich war es das erste Mal, ich kannte die Safe noch nicht. Ich kannte anscheinend nur die ersten beiden Staffeln. Deswegen war auch mein Denkfehler, dass ich dachte, die dritte Staffel würde jetzt erst kommen. Aber anscheinend gab es die dritte Staffel schon. Wir haben zumindest das erste Box-Volume, die ersten 7 Folgen von 14 sind es, glaube ich, insgesamt geschaut. Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich finde es tendenziell eher scheiße, ehrlich gesagt.
Also mir fällt es halt auch ein bisschen schwer. Wir mussten das ja unbedingt auf Deutsch gucken, weil du das auf keinen Fall auf Japanisch gucken wolltest. Und ich dachte wirklich so, bei jeder Stimme ist die hässlich, die passt auch nicht, die passt auch nicht, die passt auch nicht. Und dann habe ich irgendwie so 2 Folgen, habe ich parallel die ganzen Synchronsprecher nachgeguckt und dann wenigstens so, guck mal, die Stimme von Mamoru ist die Stimme von Edward aus Twilight. Und guck mal, die Stimme ist der... Und die Stimme ist der und der Rest war halt alles total unbekannt. Aber es passt halt nicht, wenn man halt immer mit den 90er-Stimmen vergleicht. Und die sind halt deutlich anders.
Aber ich glaube, dass ich wirklich, wenn ich beide Versionen nicht gekannt hätte, wenn ich nicht nostalgische Gefühle mit der 90er-Version verbinden würde, ich würde die deutschen Stimmen der 90er-Version 1000-mal besser finden. Ich finde, die Synchronisation, hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, ganz, 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 ganz furchtbar. Absolut jede einzelne Stimme ist fehlbesetzt. Es geht mir gar nicht darum, die Synchronsprecher schlecht zu machen. Die machen mit Sicherheit einen guten Job und für andere Rollen würden die mit Sicherheit passen. Aber ich finde, jede einzelne Rolle ist falsch besetzt, außer Sailor Moon, die die gleiche Stimme hat wie im 90er-Anime Sabine Bohlmann. Ich finde die Animationen schlecht. Ich finde das neue Character-Design von Sailor Moon überhaupt nicht gut. Ich finde, das sieht ganz furchtbar aus. Die Gesichter sehen aus, also ich glaube, das ist sogar gewollt von Naoko Takeuchi, weil die Neuauflage, also nicht die Eternal Edition, sondern die zweite Edition vom Manga auf Deutsch, da sind die Coverzeichnungen ja auch ein bisschen kindlicher gehalten. Aber ich mag das gar nicht. Und ich fand, im 90er-Anime waren die viel, viel erwachsener gezeichnet und kam auch erwachsener rüber und so. Und also das Charakterdesign gefällt mir nicht. Der Soundtrack, hatte Michi ja auch gerade in der Sprachnachricht gesagt, finde ich auch überhaupt nicht gut. Die Synchronisation auf Deutsch ist nicht gut, meiner Meinung nach. Das Einzige, was ich wirklich gut finde, ist, dass das Storytelling einfach deutlich schneller geht. Obwohl, und da muss ich jetzt nochmal sagen, muss ich unbedingt nochmal in den Manga reinblättern. Mich würde interessieren, jetzt sind Sailor Moon Crystal, war nämlich, Spoiler, aber ganz ehrlich, wer Sailor Moon noch nicht gesehen hat, ist selber schuld, dass die Outer Senshi, also Sailor Uranus, Sailor Neptune und Sailor Pluto, ihre Talismane von Anfang an in der Staffel hatten. Also im 90er-Anime ist es ja so, dass die Witches 5, die Hexen da, sich auf die Suche nach den Talismanen machen und dann die Leuten, den Leuten immer, ich weiß gar nicht, die Sternenkristalle kommen, glaube ich, später, irgendwas halt rausschießen aus sich und suchen eben die Talismanen. Ich glaube, irgendwelche Sterne oder so schießen die da raus. Sailor Uranus und Sailor Neptun wissen ja gar nicht, dass sie die Talismane in sich haben und hinterher finden sie es erst raus und dann kriegt Sailor Uranus ihr Schwert und Sailor Neptun ihren Spiegel. Nur Sailor Pluto hat den ja von Anfang an. Und hier hatten sie das einfach von Anfang an. Das hat mich so getriggert und klar kenne ich jetzt einfach den 90er-Anime und hier will ich gar nicht sagen, dass es wahrscheinlich aus Nostalgiegründen ist, aber mich würde deswegen sehr interessieren, da sich Crystal ja damit rühmt, dass sie sich so an die Manga-Vorlage halten, dann muss das ja anscheinend im Manga auch so sein. Da müssen wir gleich unbedingt mal nachschauen, Verena.
Ich wollte noch zum Zeichenstil sagen, also der Zeichenstil in Crystal passt besser zu dem Zeichenstil im Anime, zum Manga meine ich. Und das sagen ja auch ganz viele, dass sie halt den Manga-Zeichenstil gar nicht so schön finden. Das passt jetzt damit zusammen, wenn man dann auch den Crystal-Zeichenstil nicht so schön findet. Aber wenn man will, dass das zur Manga-Vorlage passt, dann muss der Zeichenstil ja auch zu dem vom Manga halt passen. Und dann ist das Figurendesign so. Ich mag die Profile nicht. Also ich finde immer die Kopfform halt irgendwie komisch. Mir fällt es bei den 13 Folgen deutlich schwerer, irgendwie diese Charaktere gern zu haben. Ich mag die Charaktere aufgrund des 90er-Animes, aber in dem Crystal wird es halt alles so schnell durcherzählt, dass man eigentlich gar nicht so richtig mit Haruka und mit Chihiro und so sympathisieren kann, weil es einfach alles so schnell geht. Und auch mit den ganzen Antagonisten sowieso, die kommen ja nur zwei Folgen vor, dann sind die ja schon wieder tot. Das geht mir tatsächlich schon wieder zu schnell. Den Soundtrack finde ich gar nicht so schlimm. Also ich mag das erste Ending von Staffel 3. Und ich mag auch die Färbung im Anime lieber als vorher. Also irgendwie, man merkt, dass sie den Stil so ein bisschen geändert haben. Und die Verwandlungssequenzen, ich finde die halt auch schön. Mir gefällt das, dass die halt zu einem 90er-Anime halt passen. Also dass es jetzt 1:1 ist, nur mit geilerem Hintergrund. Aber die haben natürlich, wenn man das am Stück guckt, dann sieht man in den ersten 3 Folgen 5 Minuten Verwandlung von allen 5 Sailor-Kriegerinnen plus Shibiusa. Und in der nächsten Folge das gleiche nochmal. Und der Kampf dauert dann 30 Sekunden, weil die sich vor 5 Minuten verwandelt haben. Und dann noch jede ihre. Und was mich halt immer noch stört, ist das mit diesen englischsprachigen Verwandeln und englischsprachige Attacken. Das gefällt mir nicht. Also, das ist eine Sache, mit der kann ich mich absolut nicht anfreuen, aber das wollte die Mangaka ja, dass die auch in den anderssprachigen Anime-Lizenzen immer diese englischsprachige Verwandlung benutzen.
Ja, damit kann ich mich noch anfreunden. Mir fällt tatsächlich viel schwerer dieser Umstieg von Bunny zu Usagi, aber auch das ist mit Sicherheit nur aus nostalgischen Gründen bei mir und ich glaube, wer Sailor Moon Crystal zuerst guckt, oder damit kann man sich total irgendwie anfreunden. Aber naja, wir haben ja letzte Woche auch schon ein bisschen drüber diskutiert, deswegen wollen wir das Thema heute nicht nochmal lang und breit ausschlachten. Aber was wir jetzt nochmal ordentlich ausschlachten wollen, ist leider Kritik an Tokyopop. Denn wir haben im Comicforum eine Diskussion darüber gesehen und Verena hatte das gestern auch zu mir nämlich gemeint, dass Tokyopop echt im Moment so richtig verkackt.
Wir hatten jetzt mit mehreren Manga-Verlagen hatten wir ja diese Interviews. Und tatsächlich hat bei mir das Interview mit Ultraverse einen Kaufrausch ausgelöst, weil ich dachte so, irgendwie hat mich das total alles überzeugt, dann müsste es doch reingeben, die ich von Ultraverse feiere, das wird dann in den nächsten Wochen und Monaten kommen, dass ich immer wieder neue Ultraverse reinentdeckt habe und bei Tokyopop sind halt die einzigen, die letztes Jahr wirklich Probleme hatten und alle anderen sagen, verkaufsstärkstes Jahr, die haben die und die Reihe, lief mega, mega gut und also irgendwie hat kein Verlag richtig Probleme 2020 gehabt, nur Tokyopop halt. Und das ärgert mich. Und dann war ich noch wieder auf dem Comicforum unterwegs und dann ging es, da gibt es halt allgemeines Tokyopop-Diskussionsforum oder wie auch immer das dann halt heißt, ein so ein Topic. Da sind sie sich dann immer gegenseitig am Beschweren, welche Reihen man halt schon wieder so ewig lange warten muss. Und ich sammle halt nicht so viele von den betroffenen Reihen. Aber die Liste kommt mir gefühlt länger vor als die Liste von Egmont zu den schlimmsten Zeiten.
Ich finde auch persönlich, klar, Egmont hat noch viele Probleme, aber dass Egmont sich schon gebessert hat, alleine jetzt diese Ankündigung, die wir in einer der letzten News-Folgen hatten, dass Egmont jetzt wirklich auch vergriffene Reihen teilweise nachdrucken möchte. Klar, das kann nur Step-by-Step passieren, aber ich habe das Gefühl, da passiert irgendwie was. Und bei Tokyopop habe ich irgendwie das komplette Gegenteil, dass der Verlag immer weiter abschmiergelt, dass es immer mehr Serien gibt, die Problemkinder werden, immer mehr Serien, die gestreckt werden. Das ist mir jetzt zum Beispiel, weil ich letztens Re:Life gelesen hatte, was auch anfänglich mit 3-monatigem Rhythmus rausgekommen ist und jetzt aktuell kommt der nächste Band erst 7 Monate nach dem vorherigen und so. Und das heißt ja noch nicht, dass er dann auch wirklich rauskommt oder nochmal verschoben wird. Und wer weiß, wie lang dann der nächste Band noch dauert. Und das ist halt gerade bei Serien, die in Japan oder wo auch immer sie herkommen, schon abgeschlossen sind, unfassbar nervig. Und wir hatten heute Morgen beim Frühstückstisch mal nachgeschaut, oder Verena hatte nachgeschaut. Es gibt so viele Problemkinder aktuell bei Tokyo Pop.
Also zum Beispiel Fate Zero ist von 2-monatigen Rhythmus auf 5 Monate gestreckt worden. Und Fate Zero ist kurz vor Corona, glaube ich, gestartet. Also das kann man nicht als Altlast im Prinzip zählen. Starlight Dreams hat jetzt einen 5-Monate-Rhythmus. Blind vor Liebe hat jetzt wohl einen 12-Monate-Rhythmus. Da fehlen noch 3 Bände. Also ist mit 6 abgeschlossen, wir warten auf Band 4, aber Blind vor Liebe ist, glaube ich, eine Romance, Shoujo oder Girls Love-Reihe, also eigentlich eine von denen, die eigentlich gut laufen sollten. Real Account ist ein Trauerspiel, da wartet man gerade 11 Monate auf den nächsten Band, und in Japan ist die Reihe mit 24 Bänden abgeschlossen, wir sind gerade so bei Band 10. Smoking Parade ist ja eigentlich auch eine Reihe, die, glaube ich, ich meine, das ist die von Deadman Wonderland. Da warten wir nämlich auch schon seit Dezember 2019 auf den nächsten Band. Magical Girl of the End läuft nicht. No Guns Life läuft nicht. Da warten wir auf Band 9 derzeit. Terraformers ist ja auch schon seit Ewigkeit eine Baustelle. Ich glaube, Terraformers ist eine Altlast. Mary Nightmare ist eher so ein, ich weiß gar nicht, wie man es zählen kann. Ist so eine Kreuzung aus Shoujo und Shonen, glaube ich. Da wartet man auch schon seit einem Jahr auf den nächsten Band. Oder zum Beispiel Inspectral läuft halt auch nicht. Da warten wir jetzt seit Ewigkeiten auf Band 11. Was hatte ich noch hier? Skyward Adventures läuft nicht. Tiara läuft nicht. Bei Finder kann Tokyopop nichts dafür. Aber da warten wir halt auch. Aber man kann es halt irgendwann nicht mehr auseinanderhalten, welche Reihen werden zurückgehalten, weil sie halt mit jedem Band Verlust machen, und welche Reihen machen halt von den Lizenzen Probleme, dass man auf irgendeine Freigabe wartet. Also Finder und Cased Heaven ist garantiert, die wollen das bringen, und die warten halt garantiert nur auf eine Freigabe. Und da sind halt immer wieder Reihen bei, die mich halt interessieren. Also zum Beispiel No Guns Life oder Smoking Parade würde ich eigentlich gerne mal testen, nur wenn ich dann halt sehe, dass die schon, dass die halt in diesen langen Rhythmus halt reinkommen, dann würde ich die natürlich nicht anfangen. Oder ich hatte auch mal überlegt, ob ich nicht doch nochmal Inspectra halt teste, dass ich den Anime schaue und dann vielleicht den Manga kaufe. Macht unter den Umständen natürlich überhaupt keinen Sinn. Real Account ist, glaube ich, auch ein richtig cooler Titel, macht aber auch keinen Sinn, den jetzt anzufangen. Real Life hatten wir ja noch im Podcast drüber gesprochen, aber wenn ich jetzt sehe, dass der auf 7 Monate gestreckt wird, dann würde ich da jetzt auch nicht meine 12 Euro investieren und die Reihe doch noch starten. Fate Zero habe ich gestartet, das ärgert mich, aber da bin ich mit 5 Monate Wartezeit momentan noch ganz gut dabei. Dann ist das noch überschaubar. Aber das ist halt so eine Masse, und es ist halt so gefühlt alles bis auf Shoujo. Und bei Shoujo sind sogar auch 1-2 Reihen betroffen. Und halt immer dieses Strecken, ewig lange Wartezeiten, und dann, wenn man das halt dann weiß, dann guckt man halt auch nicht nach. Und ich bin mittlerweile, wenn ich bei Tokyopop eine neue Reihe anfange, dann gucke ich, wie sind aktuell die Veröffentlichungen zwischen den zuletzt erschienenen Bänden, und wenn mir das zu lang ist, dann fange ich die Reihe halt nicht mehr an, weil ich dann Angst hätte, dass es halt noch schlimmer wird, oder dass, wenn ich dann jetzt bei, aber das ist jetzt zum Glück nicht so, ich interessiere mich gerade für Chocolate Vampire, und da hatte ich dann auch überlegt, okay, ich habe irgendwie im Comicforum gesehen, die Mangaka will 100 Chapter mit Chocolate Vampire vollkriegen. Das heißt, wir kriegen 25 Bände oder 20 bis 25 Bände, je nachdem, ob das 4 oder 5 Chapter im Band sind. Da dachte ich mir so, oh, 25 Bände, eine laufende Reihe bei Tokyopop, was mache ich denn? Und dann habe ich tatsächlich Ben gefragt, wie Chocolate Vampire läuft, weil ich das gefühlt nirgendwo gesehen habe. Er meinte, das läuft gut, also damit sind sie zufrieden. Da dachte ich mir, okay, ich warte auf Starter-Fact, ich glaube, das kommt April oder Mai, und dann starte ich doch nochmal mit der Reihe. Aber man muss halt wirklich bei jeder Reihe vorher abwägen, wie läuft die derzeit, ist es ein Risiko, die zu starten, und ich finde, das ist total frustrierend.
Ich muss mich immer die ganze Zeit an unser Interview halt mit dem Danny erinnern, der ja dann auch meinte, dass Tokyopop genau das ja eigentlich verhindern möchte und dass sie ja jetzt in Corona gemerkt haben, dass das Programm besser ein bisschen gedrosselt werden kann und sie weniger Titel pro Monat rausbringen und dafür dann auch bessere und so Verluste auffangen. Aber was ich mir wünschen würde, und ich habe das Gefühl, das wird irgendwie nicht so richtig umgesetzt, ist, dass jetzt erstmal Serien zu Ende gebracht werden, die laufen, und dass man diese Ausdünnung damit erreicht, indem man keine neuen oder nicht mehr so viele Neustarts reinbringt. Bringt doch erstmal die Serien zu Ende, anstatt jetzt halt laufende rein unfassbar in die Länge zu ziehen. Ich verstehe das Problem total, weil du brauchst natürlich irgendwelche Serien, die gut laufen, mit denen du den Rest finanzieren kannst. Und wenn du einfach viele Serien hast, die scheiße laufen, dann wird es irgendwann zum Problem. Vor allem, wenn du halt in einem Monat oder in mehreren Monaten viele solcher Titel hast. Aber ich finde, das Problem fängt ja alleine schon damit an, schlechte oder 0815 Reihen einzukaufen. Klar, man weiß vorher nicht und irgendjemand im Verlag wird die Reihe mit Sicherheit gut gefunden haben, sonst wäre sie nicht eingekauft worden. Aber ich glaube tatsächlich, dass Tokyo Pop gerade bei Shonen-Titeln und sowas kein gutes Händchen in letzter Zeit hatte, auch in den letzten Jahren schon nicht, da irgendwelche guten Titel zu finden. Shaman King war jetzt tatsächlich endlich mal wieder so ein Titel, der richtig super eingeschlagen ist und ich glaube, der läuft auch von den Verkaufszahlen her total super, ist halt aber auch eine Neuauflage, genauso wie Bleach. Ich glaube, diese beiden Neuauflagen bei Tokyo Pop sind die einzigen Shonen-Titel, die wirklich richtig gut laufen und die meisten anderen Titel, die gut laufen, sind wenn dann Boys Love oder Shoujo, aber das ist ja auch voll in Ordnung, sich dann darauf zu konzentrieren, aber ich finde einfach, es macht dann mehr Sinn, sich auf hochwertige Titel zu stürzen oder die zu veröffentlichen und bei allem anderen, dann löst es halt im Endeffekt wieder nur Frustration bei Fans aus oder bei Lesern. Und das kann ja irgendwie nicht der Sinn hinter der ganzen Sache sein. Und also meine Meinung ist, erstmal die Titel zu Ende bringen, die jetzt auch schlecht laufen. Dann geht's halt in einem schnelleren Rhythmus, weil du vergraulst dir ja auch wirklich Kunden. Wir hatten ja auch eben darüber gesprochen, Verena, dass gerade auch ganz viele Tokyo Pop-Reihen auf eBay Kleinanzeigen verkaufen. Weil jetzt schon wieder irgendwelche Bände total hinausgezögert wurden und die Leute dann sagen, ich habe keinen Bock mehr darauf, ich breche diese Reihe ab.
Das, was du jetzt als Problem vermutest, ich würde ein anderes Problem vermuten. Ich meine, früher war Tokyopop mit der Shonen Verlag. Die hatten diese ganzen Jump-Titel und da hatten sie auch die Käuferschaft. Und die Käuferschaft, die die Reihen kaufen müsste, die jetzt größtenteils schlecht laufen, die haben sich von Tokyopop abgewendet, weil die, glaube ich, das Vertrauen verloren haben. Also ich glaube, es liegt nicht daran, dass diese Titel wirklich qualitativ schlecht sind, sondern da sind, glaube ich, gute Titel bei. Und die Fans sind traurig, dass sie die Reihe halt abbrechen. Aber sie sind halt nicht mal bereit, diese ewig langen Wartezeiten in Kauf zu nehmen und dann das Geld an Tokyopop zu geben. Die Reihen werden nicht abgebrochen, weil die schlecht sind, sondern weil sie Tokyopop nicht vertrauen und weil sie da zu häufig enttäuscht wurden. Und neue Käufer für diese Reihen werden halt nicht gefunden, weil die von vornherein von dem Ruf abgeschreckt sind. Und Tokyopop sagt ja selber auch, dass deren Zielgruppe dass sie sich mehr auf Shoujo konzentrieren und dann dementsprechend sind die Zielgruppe eher Mädchen und junge Frauen. Dann findet man ja auch keinen neuen Läufer und Käufer, weil die Zielgruppe, weil man sich ja gar nicht mehr angesprochen fühlt. Man fühlt sich bei Tokyopop als Shonen- oder Seinen-Leser überhaupt nicht mehr gut aufgehoben. Und dann hat man, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe eine richtig gute Reihe bei Tokyopop, was weiß ich, No Guns Live oder Real Account, man wird die sich nicht kaufen. Dann wird man sagen, ich habe aber auch eine gute Reihe bei Carlsen oder bei Manga Kult und dann, oder bei Kase und wird dann wahrscheinlich eher dahin gehen. Und dann, wenn man sich entscheiden muss, ich kann ja nicht 10 tolle Reihen kaufen, sondern nur vielleicht 5. Und dann würde ich die 5 lieber bei Verlagen kaufen, bei denen ich noch richtiges Vertrauen habe, dass ich die Reihe regelmäßig kriege. Und ich glaube, da ist das Problem. Mein Eindruck war immer, dass Tokyopop das auch mittlerweile bei den neuen Lizenzen halt so macht. Die kaufen ja fast nur noch Shoujo-Lizenzen halt ein. Und da finde ich aber wieder, dass diese Shoujo-Lizenzen, die sie halt einkaufen, das ist dann alles nicht so herausragend besonders, sodass halt da jetzt auch nicht deutlich mehr Käufer oder so halt angezogen werden können, weil das halt alles irgendwie das Gleiche halt ist. Und dann passt auch die Querfinanzierung irgendwie nicht. Also irgendwie haben sie sich ganz von den Shonen- und Seinen-Titeln verabschiedet, bis auf Shaman King und Bleach. Das sind ja die einzigen beiden Reihen, glaube ich, die richtig gut laufen.
Aber ich finde auch, was du gemeint hast, dass man sich dann eher zu anderen Verlagen hingezogen fühlt und sowas. Und ich glaube wirklich, also es gibt ja eine Kernleserschaft im Manga-Bereich, also Leute, die das wirklich extrem sammeln und die ganz, ganz viel Geld in dieses Hobby investieren. Das ist so der innere Kreis, sag ich mal. Und die sind, glaube ich, sehr, sehr wichtig für Verlage. Das sind aber auch Leute, die jetzt zum Beispiel unseren Podcast hören, sich auf YouTube informieren, den Verlagen folgen und da ganz interessiert und immer super hinterher sind. Und mit denen man sich viel, viel schneller, oder was heißt schneller, intensiver es verscherzen kann. Und dann hast du ja nochmal so eine äußere Schicht von Leuten, die ein bisschen interessiert an Manga sind, hatten wir auch mal gesagt, die eher dann eher vielleicht vom Anime kommen und dann ab und zu mal eine Serie kaufen, weil sie der Anime angesprochen hat, und die informieren sich gar nicht so sehr über die einzelnen Verlage. Aber ich glaube, das große Problem ist eben diese innere Käuferschaft, die sich super intensiv mit dem Thema auseinandersetzt. Und wenn du es dir als Verlag einmal da sehr, sehr kaputt gemacht hast, dann ist es auch relativ schwer, wieder das Vertrauen aufzubauen. Also ich glaube, das geht. Haben ja schon andere Verlage auch irgendwie bewiesen. Und ich hatte auch mal eine Zeit lang wirklich das Gefühl, dass es bei Tokyopop irgendwie eine Besserung in Sicht ist. Aber jetzt habe ich das Gefühl, schwimmt es da schon wieder so ein bisschen. Und wie du sagst, es gibt so tolle Vorzeigeverlage wie Carlsen, Altraverse, klar, als neuer Verlag. Kase macht auch einen unfassbar großartigen Job, was immer lieferbar halten und rein wirklich kontinuierlich rausbringen und so. Und das, was Egmont jetzt wirklich lange Jahre schon sich kaputt gemacht hat, finde ich, rutscht jetzt auch immer mehr bei Tokyopop rein. Ich hoffe und ich wünsche es mir wirklich, dass es da wieder aufwärts geht und dass wir dann wieder mal positiver darüber reden können. Aber gerade finde ich das einfach nur frustrierend. Und ich kann ja auch selbst sagen, ich meine, Shoujo ist einfach nicht mein Genre. Deswegen finde ich grundsätzlich sehr, sehr wenig bei Tokyopop. Und die einzigen Serien, die ich wirklich aktuell noch von Tokyopop sammle, sind ja Shaman King und ja, Bleach habe ich noch zu Hause stehen, wollte ich aber erstmal noch so reinlesen. Shame on me, dass ich noch nie Bleach gelesen habe. Aber will ich auf jeden Fall noch. Und sonst habe ich keine aktuell laufende Reihe von Tokyopop mehr zu Hause. Und das ist ja auch irgendwie bezeichnend. Und ich bin da auch immer super vorsichtig, wie du gesagt hast, auch was Tokyopop angeht, weil ich mir immer denke, selbst wenn mich jetzt was interessiert, wie sieht das da irgendwie aus? Und also ich müsste jetzt wirklich eine Reihe finden, wo ich sage, boah, die spricht mich super extrem an und ich habe so unfassbar viel Bock auf die Reihe, dass ich die anfangen würde. Und ich glaube, für Romance-Leserinnen ist das eher was oder Leser, aber weiß ich nicht.
Also ich habe jetzt definitiv Inspectre, was ich nicht nochmal antesten werde, weil es unzuverlässig läuft. No Guns Life würde mich interessieren, werde ich nicht antesten. Smoking Parade würde mich interessieren, werde ich nicht antesten. Und Relive hätte ich, glaube ich, auch nochmal angetestet, aber jetzt mit 12 Euro und 7 Monate warten, werde ich es auch nicht antesten. Was mir noch aufgefallen ist, es sind ja nicht nur diese Hardcore-Sammler, die alles übers Internet kaufen und sich darüber informieren, sondern die Leute, die halt in die Comicläden gehen oder in die Buchhandlungen. Ich denke mal, die Tokyopop-Abteilung ist vollgestopft mit Shoujo-Sachen. Und auch, dass die da zum Beispiel solche schlecht laufenden Reihen, wo die seit Ewigkeiten laufen und wo mal wieder ein Jahr lang kein Band kommt, da haben sie garantiert nicht die Regale vollgepflastert mit Merry Nightmare Band 1 bis 20 oder mit Gintama Band 1 bis 35 oder bis 39, sondern davon sind dann auch nur vielleicht mal noch so einzelne nicht verkaufte Bände dazwischen, aber auch keine komplette Serie. Und die Shoujo-Titel ist dann häufig so, da hat man dann fast die komplette Reihe stehen und kann natürlich dann auch ohne Probleme da jetzt sagen, okay, cool, ich fange die Reihe mal an. Aber ich gehe davon aus, dass man diese Titel, die jetzt problematisch sind, dass man die auch in den Comicläden ganz häufig gar nicht mehr findet. Und wenn dann nur vereinzelte Sachen, dann ist es halt auch blöd. Aber ich würde gerne noch loben. Also es geht hier auch anders. Also die eine Reihe, die ich fast abgebrochen hätte, war ja damals Yona, Prinzessin der Morgendämmerung, nachdem irgendwie, was auch immer für Probleme da waren und, glaube ich, anderthalb Jahre oder so kein Band kam. Das haben die ja richtig Bombe gelöst, dass dann, nachdem das Problem gelöst war, kam ja wirklich jeden Monat ein Band und jetzt sind wir schon fast bei Band 30. Also irgendwie, zumindest können wir jetzt uns schon Gedanken machen, welche Limited Edition Band 30 kriegen wird. Und es kam wirklich jeden Monat ein Band und dann kam in einem Monat mal kein Band. Dafür kam diese Novel halt raus und einen Monat kam, ich weiß gar nicht, ob es irgendein Fanbook oder so schon gab. Es kommt, glaube ich, noch ein Fanbuch. Aber es geht halt, ne? Also wenn man halt will und dann kann man den Rhythmus auch auf einen Monat pro Band strecken.
Aber bei Yona muss man ja auch dazu sagen, Yona ist einer der Top-Titel von Tokyopop. Also in den Jahrescharts war 20 Millionen mal gefühlt Yona vertreten vom letzten Jahr. Und das ist dann wieder typisch, ein Titel, der läuft. Und da lag es ja auch nicht daran, dass die Serie nicht gekauft wurde, dass sie unterbrochen wurde, sondern da gab es ja diese Finanzamt, keine Ahnung, was für Probleme, es spielt ja auch keine Rolle. Auf jeden Fall lag es nicht an den Verkaufszahlen. Und es war natürlich in Tokyopops Interesse, die Serie dann sehr, sehr schnell danach weiter zu veröffentlichen, um die Käufer und Käuferinnen da auch wieder abzuholen. Ich glaube, das Problem ist ja wirklich, die Serien, die nicht laufen, dass die konstant weitergeführt werden, das wir als Leser und Leserinnen einfach wissen, wenn ich eine Serie bei Tokyopop oder bei was weiß ich welchem anderen Verlag anfange, dann kann ich mich darauf verlassen, dass diese Serie auch durchgezogen wird und zwar in einem akzeptablen Veröffentlichungsrhythmus und das ist einfach aktuell nicht der Fall.
Egmont ist ja auch in dieser Zwischenbaustelle, dass die halt auch dieses Problem hatten, ganz viele Reihen und man hat überall ein Jahr oder so gewartet. Die machen das ja mittlerweile, dass gefühlt in jedem Monat ist irgendein Problemkind dabei, wo mal wieder ein Band von kommt. Dann natürlich dann im Endeffekt wartet man dann auf ein Band irgendwie 6 bis 9 Monate. Aber es tut sich bei den Reihen was. Und das müsste Tokyopop mindestens auch machen, dass halt diese ganzen Problemkinder, dass halt immer 1, 2 Titel, das sind dann 20% der Monatsneuheiten oder weniger, das sind dann vielleicht 15% der Monatsneuheiten, dass das halt 1 bis 2 Problembände sind, die mit querfinanziert werden müssen, sodass die halt abgearbeitet werden. Und dann fängt man halt mit irgendwas an, was bald fertig ist und ja, oder wie auch immer man da sich seine Reihenfolge halt aussucht. Aber das müsste halt gemacht werden, dass man halt sieht, okay, schneller geht es nicht, aber sie machen es.
Und das Problem ist ja auch noch zusätzlich, was ich ja grundsätzlich eine ganz, ganz tolle Sache finde, dass Tokyopop sagt, wir wollen jetzt reduzieren unsere Monatsneuheiten und lieber wirklich gute Titel bringen, anstatt einfach so viel rauszuballern irgendwie im Monat. Aber dadurch ist der Druck auf die einzelnen Titel natürlich noch viel höher, dass sie ein großer Erfolg werden. Und es ist noch schwieriger, quer zu finanzieren, weil du wirklich jeden Monat sehr starke Serien brauchst, um die anderen Titel, wenn mal was nicht läuft, mitzutragen. Ich bin da immer hin und her gerissen. Ich glaube, das ist wie so oft im Leben, es gibt nicht die eine perfekte Lösung, die man machen kann, weil man natürlich immer mehrere Interessen unter einen Hut bringen muss. Wir sprechen natürlich logischerweise aus Sicht der Leserinnen und Leser. Aber klar muss man auch immer die Interessen des Verlages, die einfach Geld verdienen wollen und sowas, berücksichtigen. Aber es kann ja nicht nur sein, wenn man sich dadurch Leser und Leserinnen verprellt, dann, I'm sorry, ist das genauso scheiße.
Und es gibt bestimmt andere Lösungen, meinetwegen eine Preiserhöhung für diese Problembände. Oder was weiß ich, das kann man jetzt nicht mehr bringen, aber hätte man vielleicht Shaman King einen Euro teurer gemacht oder so, dann hätte man ja da pro Band 50 Cent mehr verdient. Kann man querfinanzieren und dann durch die Verkäufe von Shaman King könnte man Merry Nightmare finanzieren oder Smoking Parade oder was auch immer dann gerade.
Obwohl du dann auch wieder das Problem hast, dass viele den Band dann wahrscheinlich auch nicht kaufen. Also ich glaube schon, dass gerade so Serien wie Shaman King oder Bleach auch sehr preisgetrieben sind und also klar, ich glaube wirklich mit jedem Euro teurer gibt es auch Käufer, die dadurch abspringen oder Käuferinnen. Und es ist halt immer so ein schmaler Grat, aber ich bin auch, deswegen bin ich eigentlich voll dafür, was du gesagt hast, dann macht halt Serien, die schlecht laufen, teurer. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil ich glaube, die Leute, die diese Serien wirklich sammeln, klar verlierst du dadurch nochmal irgendwelche KäuferInnen, aber die, die diese Serie wirklich haben wollen, die sind auch bereit, 1 oder 2 Euro mehr dafür zu bezahlen, wenn die Serie dann endlich auch mal rauskommt. Das sehe ich doch bei, hier hast du mir doch letztens noch erzählt, Ein melancholischer Morgen. Die lief, oder ist ja auch so ein von dir sehr gehypte und sehr gefeierte Serie, läuft aber super schlecht bei Carlsen und da kostet doch ein Band schon 10 Euro fast, obwohl das ein ganz normales Standardverlag.
Der Abschlussband ist dicker, der kostet regulär 9,95 Euro. Und die hatten, glaube ich, Band 6 nachgedruckt. Ist aber bei Carlsen nicht mal lieferbar, aber den habe ich im Bonner Comic Shop damals gesehen. Oder damals, letzte Woche, vorgestern. Da kostete dann, glaube ich, auch irgendwie 8,95 oder 9,95. Und dann dachte ich, der wurde halt nachgedruckt. Aber das ist halt mit dem Nachdrucken, das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Aber Panini macht das ja andauernd. Also da sind jetzt auch Jagan und Gigant, die sind auch beide teurer geworden. Da kostet irgendwie ab Band 5 oder ab Band 10 kostet bei Panini jeder kleine Einzelband 9,95 Euro oder 9,99 Euro. Also das ist das Gang und Gäbe. Egmont macht das auch, die erhöhen ja auch die Preise, dass dann halt die späteren Bände 8,50 Euro und nicht 7,50 Euro kosten. Dann ist das so. Ich meine, Tokyopop ist ja jetzt auch nicht so wie Carlsen, dass die sich mit Harry Potter und was auch immer alles querfinanzieren können.
Ja, Carlsen hat halt viele starke Manga-Reihen, auch mit One Piece und Attack on Titan und all sowas, My Hero Academia, Food Wars.
Selbst wenn sie das nicht hätten, könnten sie sich mit Harry Potter und so wahrscheinlich. Also Carlsen Manga geht nicht pleite. Wenn die mal wirklich ein richtig mieses Jahr haben, dann müsste halt der große Verlag da drüber, müsste mal ein bisschen Geld in einen Manga-Verlag investieren. Aber Tokyopop hat das ja nicht.
Ja, Tokyopop ist ja aber auch, gehört zu einem großen Unternehmen, Tokyopop US oder was weiß ich, was der Mutterkonzern ist. Auf jeden Fall ist Tokyopop Deutschland, war ja sogar immer eher, als Joachim Kaps noch da war, der Verlag, der die anderen Länder von Tokyopop mitfinanziert hat. Also Tokyopop Deutschland musste ja US und UK und alles mitfinanzieren, weil die so unfassbar schlecht gelaufen sind, weil da so schlecht gewirtschaftet wurde von diesem Stuart Levy, der ja der oberste Boss von Tokyopop weltweit ist. Also keine Ahnung, ich kenne den nicht, ich kenne jetzt nur Erzählungen, aber der scheint ja da wirklich sehr aufs Finanzielle, sage ich es mal, getrieben zu sein und sehr spezielle Ansichten zu vertreten und ja, keine Ahnung, ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich ihn halt auch gar nicht persönlich kenne oder so. Ich habe mir da nie eine eigene Meinung bilden können, aber ist halt dann schwierig. Und jetzt, wo Tokyopop Deutschland nicht mehr diese unfassbar riesigen Zahlen dann bringt wie früher vielleicht, klar, dass das dann irgendwie Probleme gibt.
Ich hoffe einfach, dass Tokyopop sich irgendwann wieder fängt und dass sie das halt irgendwie in den Griff kriegen und dass der Laden halt irgendwann wieder läuft. Und dass dann, selbst wenn es dann nicht mehr im Shonen-Bereich Marktführer ist, aber dass sie dann halt wieder in den Sachen, die die halt rausbringen, dass die da, dass das halt alles zufriedenstellend ist. Weil die haben halt immer noch richtig tolle Reihen und die haben, also mich interessieren nicht alle Shoujo-Reihen, weil ich aus dem Alter, glaube ich, raus bin. Aber ich habe da immer noch genug Titel, die mich interessieren. Also das macht mich immer traurig, wenn ich dann denke so, ach, die Liste ist so lang und sind dann auch andere. Weil, also auf eBay Kleinanzeigen denke ich halt immer dann, ach guck mal, da hat wieder jemand eine Tokyopop-Reihe abgebrochen. Diesmal ist Real Account abgebrochen worden. Hier hat jemand Inspectra abgebrochen. Ich weiß nicht, also es, man sieht es halt, ne? Das sind alles Reihen, die sind auch dann gebraucht total wenig wert, weil die halt einfach auch momentan keiner haben möchte.
Ja, ich finde das auch total schade und ich muss sagen, Tokyopop ist bei mir eigentlich noch grundsätzlich super positiv besetzt, der Name an sich. Nur wenn ich dann immer so über einzelne Sachen nachdenke, dann bin ich halt traurig, weil ich immer denke, wie gesagt, ich habe keine aktuelle Serie außer Shaman King, die ich sammle und ich hatte früher oder ich habe eine riesige Tokyopop-Sammlung, aber das sind halt alles ganz alte Titel aus den Anfängen von Tokyopop und ich hoffe immer, dass der Verlag dann irgendwann wieder zu seiner alten Stärke zurückfindet. Ich weiß ja auf jeden Fall, dass viele super motivierte Mitarbeiter da sind, aber komplett in diese ganzen Strukturen dahinter, wieso welche Entscheidungen so getroffen wird, können wir natürlich nicht einblicken, wissen wir nicht, keine Ahnung. Wir können einfach nur hoffen, dass sich die Situation da irgendwie nochmal verbessert und Tokyopop wieder irgendwie zur alten Stärke zurückfindet. Naja, so, das war das Wort zum Donnerstag, Party Peoples. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Verena und ich werden uns jetzt einen beautiful day hier machen und heute Abend, also wenn ihr die Folge hört, ist es leider schon gestern gewesen, I'm sorry for that, haben wir noch einen Livestream auf Patreon gemacht und Verena und ich werden jetzt hier zusammen noch einige richtig tolle Videos für Patreon sehen. Verena war nämlich komplette Shopping-Escapade, wir werden ein Unboxing zusammendrehen, das mindestens eine Stunde, wenn nicht anderthalb geht, da bin ich ganz sicher. Und wir werden auch noch ein paar andere Videos drehen, die dann alle unsere Patreons bekommen. Also, wenn ihr uns noch nicht auf Patreon unterstützt, dann ist das jetzt noch eine absolute Chance. Ich habe übrigens ganz oft die Frage schon bekommen, ob man auch alte Beiträge sehen kann, wenn man Patreon beitritt. Ja, also wenn ihr jetzt zu Patreon geht, dann findet ihr alle Beiträge, alle Videos, alle Postings, die wir jemals gemacht haben, könnt ihr euch noch anschauen. Selbst wenn ihr jetzt nur für einen Monat Unterstützer oder Unterstützerin, ich muss mir das nochmal einschätzen, ich möchte gendern, UnterstützerInnen auf Patreon werdet, denn nur dank euch ist Patreon, ist Otaku überhaupt möglich und deswegen an der Stelle auch nochmal ein riesiges Dankeschön an alle unsere Patreons, die uns unterstützen, auch an unseren Superfan Terbi, vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid. So, jetzt sind wir noch richtig schmalzig geworden.
Ich möchte aber noch kurz rausnehmen. Ich bin ja ein totaler Video-Amateur und es sind schon zwei, drei Videos, wo ich denke, oh, die würde ich gerne löschen. Das werde ich auch bald tun.
Oh, das war richtig schlau von dir, Verena. Jetzt haben wir nochmal Zeitdrucke geschürt. Also wenn ihr die Videos von Verena noch sehen wollt, dann wäre es sehr dringend, dass ihr jetzt nochmal auf Patreon vorbeischaut. Okay, Party Peoples. Und dann hoffen wir, dass wir euch am Sonntag wieder hören. Da können wir euch schon mal teasern. Machen Verena und ich einen Ersteindruck-Rundumschlag und werden euch 6 Serien vorstellen, von denen wir einen Ersteindruck gelesen haben. Ganz, ganz aktuelle Serien. Ja, und dann hoffen wir, dass wir euch dann am Sonntag in der nächsten Folge wiederhören. Bis dann. Tschüss.
Ciao.